habe letzten Sonntag gesagt, starke Überzeugungen überzeugen. Das ist meine Überzeugung. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir in unserem Glauben immer mehr auch an Überzeugung gewinnen. Und da ist natürlich das Thema sehr, sehr weit. Und ich habe nach der letzten Predigt eigentlich so ein bisschen einen Faden gehabt, den ich gerne weitermachen möchte. Aber ich habe in der Predigt auch gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir über diese Themen ins Gespräch kommen miteinander. Und ich hatte das Gespräch nach dieser Predigt. Und das Gespräch hat für mich wie den Faden gegeben für die heutige Predigt. Also ich bin nochmal anders eingestiegen, als ich es ursprünglich gedacht habe. Und ich habe nach dem Gespräch eigentlich ziemlich genau gewusst, wo mein Faden durchgeht. Weil die Frage an mich kam, ja, aber hat die Kirche in all diesen Jahren nicht ihre Überzeugung auch immer wieder verändert? Und bist du nicht das beste Beispiel dafür? Als Frau da in dieser Position als Predigerin, da hat doch die Kirche ihre Überzeugung verändert. Sonst wäre doch das gar nicht möglich. Und wenn das bei diesem Thema möglich ist, warum geht es denn nicht auch bei einem Thema wie zum Beispiel das Thema Homosexualität? Oder dieser ganzen Gender-Thematik, wo wir da drin sind. Die Frage ist berechtigt. Und ich glaube, dieser Frage müssen wir uns stellen. Und darum möchte ich das Thema heute auch ein bisschen in einen grösseren Zusammenhang stellen und ein bisschen tiefer noch graben. Wie ist denn das mit diesen Überzeugungen, mit diesen sich verändernden Überzeugungen auch? Können wir das als Kirche, als Christen, unsere Überzeugungen verändern? Wenn ja, wo und wie und wo nicht, da tun sich ganz viele Themen plötzlich auf und da sind wir herausgefordert. Und darum möchte ich es heute auch in einen grösseren Zusammenhang stellen und nicht einfach die Gender-Thematik oder die Thematik Homosexualität anschauen, sondern noch zwei andere Themen aufgreifen, wo wir so ein bisschen wie den Rahmen spannen für das Thema. Ich habe noch zwei kurze Vorbemerkungen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich glaube, dass im Bereich der ethisch-moralischen Werte der Druck auf uns Christen, auf die Kirche, wird zunehmen in der kommenden Zeit. Und darum können wir nicht einfach sagen, das ist ein Thema, das uns nichts angeht. Oder uns erst damit beschäftigen, wenn der Druck dann wirklich gross ist. Sondern wir müssen jetzt anfangen. Und wir müssen auch miteinander anfangen, ins Gespräch kommen unter, in dieser Zeit jetzt. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Samuel gesagt habe, ich würde mir ein offenes Mikrofon wünschen. Nicht, weil ich erwarte, dass ihr mich bestätigt und mir sagt, ja genau so ist es, wie du sagst, das ist auch meine Überzeugung, sondern dass wir miteinander ins Gespräch kommen über diese Thematik, wie wir Gesprächsbedarf haben an diesem Punkt. Ja, die Kirche hat ihre Überzeugungen geändert im Laufe der Zeit. Und ich möchte zwei Themen aufgreifen, wo das zum Ausdruck kommt. Das eine ist das Thema der Frau in der Gemeinde. Das ist aber mein zweites Thema. Mein erstes Thema ist das Thema Sklaverei. Ich weiss nicht, ob euch das jetzt ein bisschen erstaunt oder nicht, weil ihr denkt, ja, das ist ja kein aktuelles Thema. Was hat das Thema mit uns zu tun? Ich glaube, es hat sehr viel mit uns zu tun. Das Thema Sklaverei kommt vielleicht nicht mehr gleich daher, wie es früher war, aber es ist ein Thema, das noch sehr präsent ist. Ich sage nur das Thema oder das Stichwort Menschenhandel. Da haben wir nach wie vor eine Aufgabe, gerade auch als Gemeinde und als Christen. Wenn man das Thema Sklaverei anschaut, und ich will das heute Morgen mit euch so durchspielen, das Thema der Sklaverei im Alten Testament, im Neuen Testament und heute, weil es ja um unsere Überzeugungen heute geht, wo sind wir denn da? Im Alten Testament, das ist etwa ein Zeitraum von 2.000 bis 3.000 Jahren, wo uns überliefert ist, dann haben wir da wie ein Zeitrahmen von etwa 400 Jahren, wo wir keine direkten Zeugnisse haben. Dann haben wir das Neue Testament, wo wir vielleicht 100 Jahre überliefert haben. Und dann fängt irgendwo die Zeit an, die dann aufs Heute zielt. Oder? Das Thema Sklaverei im Alten Testament wird erwähnt. Ja, sie wird genickt. Das Thema Sklaverei war sehr ein Präsenzthema, weil die Kultur zur damaligen Zeit ist von der Sklaverei geprägt und getragen war. Und in den umliegenden Kulturen von Israel hat Sklaverei so ausgesehen, dass ein Sklave Besitz war, den man mit dem machen konnte, was man wollte. Und wenn es höher ist, hat er vielleicht 3 bis 5 Mal im Jahr mal einen Tag nicht arbeiten müssen. An der höheren Viertig, wenn überhaupt. Der Herr hat auch das Recht gehabt, oder sein Besitzer hat auch das Recht gehabt, ihn immer arbeiten zu lassen, rund um die Uhr praktisch, jeden Tag. In Israel hat das anders ausgesehen. Israel hat das im Gesetz geregelt, dass ein Sklave am Sabbat frei hat. Er ist auf die gleiche Stufe gestellt worden, wie jeder andere Mensch auch. Er hat das Recht gehabt, frei überzukommen. Er hat, oder im Gesetz ist verankert, wenn ein Sklave misshandelt wird, dann musst du ihn frei lassen. Also die Würde des Sklaven ist in einer ganz anderen Dimension gestanden als in der ganzen umliegenden, dazumal bekannten Welt. Gott hat da kulturkorrigierend schon bereits eingegriffen im Alten Testament. Im Neuen Testament sehen wir noch ein weiteres Bild. Auch im Neuen Testament ist Sklaverei, hat die weiter bestanden. Die war Realität in dieser Zeit. Aber wir kennen zum Beispiel die Geschichte vom Onesimus. Der Onesimus war ein Sklave. Er ist seinem Herrn davongelaufen, am Philemon. Wir wissen nicht genau, warum. Jetzt können wir uns ja da ein bisschen Gedanken machen. Der Philemon hat vielleicht seinen Onesimus nicht so gut behandelt. Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle ist er irgendwie zum Paulus gekommen. Da hat auch eine Beziehung bestanden zwischen dem Paulus und dem Philemon. Der Philemon ist ein Mitarbeiter in der Gemeinde. Und der Onesimus hat von Paulus gewusst, ist zum Paulus gekommen, hat sich dort entschieden für das Leben mit Jesus, hat sich bekehrt. Und was hat der Paulus gesagt? Halleluja, jetzt bist du ein freier Mann, mach was du willst. Nein, er hat ihn zurückgeschickt. Er hat ihn in seiner Position, die er hatte, als Sklave bestärkt. Er hat gesagt, geh du zurück, das ist dein Platz, wo du hergehörst. Aber du gehst nicht allein zurück, ich gebe dir ein Schreiben mit und wir lesen den Philemon-Brief, das eine Kapitel. Und da können wir mal schauen, was dort steht. Der Paulus schreibt am Philemon, und wer weiß, vielleicht ist er, also der Onesimus, deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres, als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so hohem Maß ist, wie viel mehr wird er es dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Als Brüder. Also es ist nicht mehr die Identität vom Sklaven, die es ausmacht, sondern es ist die Identität von der Kindschaft, Gotteskindschaft. Da ein Sohn, der Sklave ist, da ein Sohn, der Herr ist, zugehörig zu der gleichen Familie. Der Paulus geht dann sogar noch einen Schritt weiter. In Galater 3 lesen wir das. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder freie Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Da hat die erste Gemeinde, wo Freie und Sklaven dazugehört haben, schon allein das, dass Sklaven in eine Versammlung haben können, wo Freie drin sind, undenkbar in allen anderen umliegenden Kulturen, hat da schon etwas ganz anderes nach außen signalisiert. Der Wert des Menschen ist ein anderer. Und genau so ein Vers wie der Galater 3, 28, man könnte auch als einen Samentext bezeichnen in der Bibel, hat dazu geführt, dass nach dem Neuen Testament, irgendwo da im 19. Jahrhundert, die Sklaverei abgeschafft worden ist. Und da sind Christen maßgebend mit treibende Kräfte gewesen, die gesagt haben, die Würde vom Mensch, die Einheit, das Gleichsein in Jesus Christus, die lässt eigentlich eine Versklavung nicht mehr zu. Und das ist der Motor bis heute auch im Menschenhandel, wo Menschen sagen, für das müssen wir kämpfen, dass das Realität wird, dass Menschen frei werden, dass die Würde vom Mensch das ist, was zählt. Und das ist in der Bibel angelegt. Also da hat Kirche, da hat Kirche sehr viel Veränderung auch bewirkt, wo in die Gesellschaft hineingegangen ist. Übrigens schon da. Wir werden es dann nachher noch sehen, beim nächsten Thema oder beim Thema von der Sexualität. Das andere Thema ist das von den Frauen. Die Frauen im Alten Testament sind nicht viel besser gestellt als Sklaven. Auch sie sind Eigentum gewesen. In der griechischen Kultur sind sie als minderwertig angeschaut worden. Ich komme nachher dann auch noch mal kurz auf das Druck. Nein, jetzt schon, ich sage es gerade jetzt. Die homosexuelle Liebe zwischen zwei Männern, zwischen zwei höher intelligenten Wesen, hat mehr Bedeutung gehabt als die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, zwischen einem höher gestellten Wesen, intelligenten Wesen und einem minder intelligenten Wesen. Das war die Realität im Neuen Testament. Der Wert der Frau war nie. Im Alten Testament sowieso, im Neuen Testament hat das noch sehr viel Prägendes gehabt. Und schon in Israel hat die Frau einen anderen Wert bekommen. Wenn man die jüdischen Schriften lesen, merkt man, das ist leider nicht in allem so gewesen. Auch da hat die Frau noch sehr viel Minderwert erlebt in dieser Zeit vom Alten Testament. Aber spätestens im Neuen Testament hat Jesus ganz einen neuen Wertmaßstab gesetzt in seinem Umgang mit Frauen. Frauen haben zu seinem engsten Freundeskreis gehört, zum Jüngerkreis. Wir lesen von einer Gruppe von Frauen, die immer mit Jesus unterwegs war. Undenkbar für einen Rabbi, so in seiner Gefolgschaft Frauen mit dabei zu haben. Wir lesen von Gesprächen, die Jesus mit Frauen hatte. Die Frau am Jakobsbrunnen, eine Ausländerin, ein absolutes No-Go für einen jüdischen Mann, undenkbar. Und dann redet er noch über theologische Themen mit ihr. Eigentlich nicht denkbar. Und dann schauen wir in die Leitungsstrukturen rein vom Neuen Testament. Römer 16, 7 heißt: Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Lang ist dort Junia als Junias bezeichnet worden, wo man aber muss sagen, von der griechischen Grammatik her, als männliche Form, männliche Akkusativform, das zu führen geht eigentlich nicht. Es ist eine weibliche Form und es muss als Junia übersetzt werden. Eine Frau in einem Leitungsamt. Also da hat sich in dieser Zeit da sehr viel verändert. Wir wissen, es hat auch schwierige Situationen gegeben. Wir wissen, es hat auch Missstände gegeben. Kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade auch in dem, wenn Veränderungen passieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich da die Frauen nicht immer so vorbildhaft benommen haben und ihre neuen Freiheiten auch ausgenutzt haben. Der Paulus hat da sehr harte Worte auch gebraucht, bis hin, dass er den Frauen ganz verboten hat zu reden. Aber warum hat er es verboten? Weil sie geredet haben, weil sie in dieser Position war. Wir sehen also eine Entwicklung, auch da wieder Samentext, wo uns da eine Richtung vorgeben. Ja genau, da haben wir ihn nochmal, oder? Galater 3, 28, wir können gerade nochmal nähen. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Christus Jesus. Und Catherine Booth hat dazu geschrieben, wer ist Catherine Booth? Frau von William Booth. Wer ist der William Booth? Der Gründer von der Heilsarmee. Also, man hat von Anfang an Frauen in ihrer Leitungsstruktur drin gehabt und sie sagt zu dem Text, wenn dieser Text nicht lehrt, dass in den Vorrechten, Pflichten und Verantwortungen des Reiches Christi alle Unterschiede in Nationalität, Kaste, Sklave, Freie und Geschlecht aufgehoben sind, dann möchte ich gerne wissen, was dieser Text eigentlich lehrt und wofür er geschrieben wurde. So viel mal zu dem zwei Beispielen, wo wir sehen, da ist Entwicklung passiert, da haben sich Überzeugungen verändert. Und jetzt das Thema von dieser ganzen Gender-Thematik, Homosexualität. Ich habe mir lange überlegt, reden wir über das? Können wir miteinander ins Gespräch über das? Ich wünsche mir das. Und ich sage es nochmal, auch im offenen Mikrofon, ich weiß, dass es vielleicht Mut braucht, über das zu reden. Aber ich kann euch sagen, es hat auch Mut gebraucht, die Predigt vorzubereiten. Ich habe mir lange überlegt, soll ich, darf ich? Und ich habe einfach den Eindruck gehabt, es muss sein, wir müssen über das nachdenken. Das Thema Homosexualität im AT haben wir nicht wahnsinnig viel Greifbares. Wir haben die drei Stellen, die klar Stellung nehmen gegen die Homosexualität. Dass das ein Gräuel ist von Gott. Die Bibel braucht da sehr starke Worte. Und im NT wird das aufgenommen. Im NT, während der Zeit vom Neuen Testament, da haben wir recht gut belegt, wie die Kultur rundum ausgesehen hat. Die griechische Kultur zur Zeit vom Neuen Testament, freigelebte Beziehungen zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, sind normal gewesen. Hauptsächlich Männer, ihr erinnert euch, die zwei höhergestellten, intelligenten Wesen, das hat mehr Wert gehabt als zwischen zwei Frauen. Frauen haben eh nicht eine grosse Rolle gespielt. Man hat die Form von Sexualität kennt, in Form von Sklaven, die ihren Herren haben müssen dienen. Sexuell dienen, die für das da waren. Es hat Päderastie gegeben, ja, Wort, das man bis heute braucht, sexuelle Beziehungen zu älteren Kindern und Jugendlichen, Teenies, 12 bis 18, denkt an eure eigenen Kinder. Ehemänner haben sich neben ihren Frauen nochmal einen Mann genommen, als zusätzlichen Partner, das war völlig okay, da hat niemand zweimal hergeschaut und es hat öffentlich-rechtlich wirksame Verheiratungen zwischen den Männern gegeben. Überlegt, wo wir heute stehen. Diese Zeit hier vom NT hat das gelebt, wo die Forderungen heute im Raum stehen, wo wir eigentlich herwollen. Die Anerkennung der homosexuellen Praktiken zu dieser Zeit sind viel höher entwickelt, als wir das oft wissen. Und was sagt die Bibel dazu? Auch im Neuen Testament, ausnahmslos, und zwar zu jeder Form. Nein. Gott will das nicht. Und wenn wir vorher davon geredet haben, beim Thema Sklaverei und beim Thema der Frau, dass die Bibel eine stark kulturkorrigierende Wirkung hat, dann ist das auch bei diesem Thema der Fall gewesen. Auch die Bibel hat Kultur, die gängige Kultur, die Kultur, die da geherrscht hat, hat sie korrigiert. Christen haben das nicht übernommen, haben das nicht akzeptiert für sich. Es hat zu dieser Zeit als Auswirkung davon zum Beispiel viel ausgesetzte Mädchen gegeben. Und die hat man einfach sterben lassen. Christen haben angefangen, Kinder aufzunehmen. Es hat viele ungewollte Schwangerschaften gegeben. Die hat man vielleicht nicht unbedingt abgetrieben, aber die hat man auf die Welt geholt und dann hat man sie ausgesetzt. Die Christen haben diese Kinder angefangen aufzunehmen. Aufgrund von ihrer Überzeugung, aufgrund von dem, dass sie nicht einfach wollten zuschauen wollten und haben da ihre Kultur hineingewirkt. Dass es zu einer Veränderung gekommen ist, da nach dem NT, dass das, was wir da haben, nicht mehr gegolten hat, hat maßgeblich mit deren Überzeugung der Christen zusammengehangen, dass sie gesagt haben, die Schöpfungsordnung sagt uns etwas anderes. Wo stehen wir heute im Umgang mit dieser Thematik? Und da möchte ich zwei Sachen vorausschicken. Ich glaube, auch wir als Kirche müssen anerkennen, dass wir uns an diesem Punkt schuldig gemacht haben. Homosexuell empfindende Menschen sind mit der Todesstrafe beleidigt worden, sind kriminalisiert und diskriminiert worden über Jahrhunderte hinweg. Das ist nicht die Antwort der Bibel. Die Würde von dem Mensch, der so empfindet, ist nicht in Frage gestellt. Und auch als Christen haben wir nicht das Recht zu sagen, das verdient den Tod und das nicht. Und da war die Kirche mitschuldig, dass diese Menschen kriminalisiert worden sind über Jahrhunderte hinweg. Es ist noch nicht so lange her, dass die Todesstrafe für Homosexualität abgeschafft worden ist. Und ich glaube, an einem zweiten Punkt haben wir uns schuldig gemacht. Und Samuel hat am Anfang gesagt, ja, das Thema geht uns, oder haben vielleicht die ältere Generation, die sich mit dieser Thematik so nicht mehr auseinandersetzt, hat nichts damit zu tun oder denkt, vielleicht das ist nicht wichtig für uns. Meine Überzeugung ist, wir als Kirche, als Gesamt, haben uns da auch schuldig gemacht. Weil wir diesen Menschen nur gesagt haben, die Bibel sagt nein, du sollst nicht. Und dann ist fertig gewesen. Wir haben keine Antwort gehabt, was das heisst, wie gehen wir denn mit dem um? Was machen wir denn mit dem? Wir haben eine verurteilende Haltung gehabt und haben die Menschen ausgeschlossen. Und es gibt viel, auch unter den Christen, viel homosexuell empfindende Menschen, oder viel, es gibt einfach homosexuell empfindende Menschen, die ihren Glauben sehr ernst genommen haben, die mit dieser Realität konfrontiert sind, dass sie anders empfunden haben und haben nur gehört, du sollst nicht. Und mit dem sind sie allein klar geworden. Ihre Frage war dann, warum hat mich denn Gott so geschaffen? Wenn das ja nicht sein Willen ist. Und ganz oft hat das dazu geführt, dass sie sich entweder von Gott abgewendet haben und gesagt haben, ja, der Fehler liegt ja nicht bei mir, ich bin so, mit dem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Oder sie haben gesagt, ich will zwar meinen Glauben weiterleben und da wird das Thema hochstilisiert mit diesen 6 Stellen, die wir haben in der Bibel. Das kann ja nicht so wichtig sein und ich will da meinen Glauben eigentlich weiterleben. Oder sie haben gesagt, die bestehende Kirche, die hat für mich so keinen Platz, also muss ich mir halt eine andere Nische suchen. Und die Kirche hat andere Nischen geschaffen auch, muss man auch sagen. Wo man gesagt hat, ja, es ist okay. Hauptsache treue, lebenslange Liebe, in welcher Form auch immer. Gott ist ein Gott von der Liebe, also kann er ja nicht gegen das sein, also können wir das ja auch segnen. In diesem Bereich sind wir drin, oder? Kann denn Liebe Sünde sein? Und da haben viele Christen, die so empfinden, einen Kampf geführt. Sie haben auch versucht, sich in der Seelsorge, über Therapien, sich verändern zu lassen. Und es ist nicht passiert. Sie haben sich freibeten lassen und sind immer noch mit ihrer Realität konfrontiert gewesen und sind in dem ihnen allein gelassen worden. Ich glaube, wir müssen auch da an dieser Stelle bekennen, wir als Kirche haben zwar eine Lehre, haben zwar eine Überzeugung, aber in der Umsetzung, wie wir denn die leben, da haben wir diesen Menschen wenig an die Hand geben. Was wäre denn ein möglicher Weg? Wie können wir mit dem umgehen? Wie können wir zu dieser Überzeugung stehen, dass die Bibel da einen klaren Weg hat und gleich einen anderen Weg gehen? Ich möchte an dieser Stelle hinweisen auf 2 Bücher. Das eine ist das Buch von Ed Shaw, Vertrautheit wagen. Ich habe es auch hinter einer Bibliothek gelegt. Das ist ein Pastor, der homosexuell empfindend ist, aber es nicht auslebt und in diesem Buch erklärt, warum. Und er deckt da auch sehr stark auf, warum die Kirche keine Antworten hatte auf diese ganze Frage. Sehr ein persönliches Buch. Er redet von 9 Fehlannahmen, die Kirche damit lebt. und was eigentlich die Antwort wäre. Ich hätte gerne über die Fehlannahmen gepredigt, aber ich habe gemerkt, ich habe keine Zeit, ich kann nicht alles in eine Predigt reinpacken. Und das ist das andere Buch von Nancy Percy, Liebe deinen Körper. Sie heißt da Sexualität, Gender und Ethik aus Sicht von Medien, Politik und Bibel. Das ist ein sehr einfach lesbares Buch, aber ein Buch, wo uns viel Zusammenhänge erklärt. Und aus dem Buch heraus, in diesem Buch hinein, habe ich gemerkt, ich habe wie für mich nochmal Klarheit bekommen in dieser Thematik. Warum ich so denke, wie ich denke und was die Bibel denn eigentlich sagt. Weil sie das Konzept der Homosexualität sehr klar erklärt. Und da möchte ich euch das kurz aufzeichnen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, im Zusammenhang mit der Abtreibung, es hat im Blick auf das Menschsein ein Zwei-Etagen-Denken immer mehr Raum eingenommen. Und seit der Aufklärung, seit dem Humanismus, Immanuel Kant, immer mehr. Der Mensch hat sich immer mehr in einem Zwei-Etagen-Denken wiedergefunden, oder finden wir uns heute noch. Die eine Etage von unserem Menschsein ist unser Körper. Ist das, was uns das Leben überhaupt ermöglicht, dass wir Mensch, dass wir überhaupt sein können. Das, was uns als Verpackung so quasi gegeben ist. Und das andere ist, das ist eben nur die Verpackung, oder? Das, was wirklich wichtig ist, ist das, was uns ausmacht. Unsere Gefühle und unser Denken. Und wenn das so ist, oder das Denken, die Zwei-Etagen-Geschichte da, die hat dazu geführt, dass eigentlich nur noch das wichtig ist. Meine Gefühle, mein Denken, das, was ich empfinde und mein Körper da unten, ist nur noch die Verpackung, die ich halt brauche, die Maschine, die ich damit machen kann, was ich will, die ich auch so einsetzen und verwenden kann, wie ich sie will. Unser Körper verliert damit eine Bedeutung. Das ist nicht das Konzept der Bibel. Das Schöpfungskonzept sagt ganz klar, der Mensch ist in dieser Gesamtheit geschaffen. Und das Erste, was uns gesagt wird, der Mensch ist geschaffen als Mann und Frau. Das ist die Schöpfungsahnung, das ist unsere Identität, die uns ausmacht. Und um das noch mehr zu verstehen, legt Gott darin so viel Bedeutung. Er sagt, das Miteinander von Mann und Frau braucht er als Bild von die Gemeinde, der Miteinander zwischen Jesus, dem Bräutigam, dem Mann und mir als Gemeinde, Brut, Frau. Also er sagt eigentlich mit dem, er gibt uns da eine Würde in unserem Mann sein, in unserem Frau sein, die er als Bild braucht für eine geistliche Wahrheit. Und das ist wichtig, die Schöpfungsahnung ist an diesem Punkt so wesentlich. Und der Sündenfall hat dazu geführt, dass nicht nur im Körperlichen hinein Missbildungen passieren, nämlich dass Menschen geschlechtslos oder mit verschiedenen Geschlechtern auf die Welt kommen, dass es dort eine Zerrüttung gegeben, genauso wie auch in unserem Denken. Dass man gesagt hat, das ist gar nicht mehr wichtig. Der Körper spielt doch eigentlich gar keine Rolle. In welchem Körper, dass ich geboren worden bin, spielt letztlich gar keine Rolle. Meine Gefühle sind wichtig, um die geht es. Und wenn wir als Christen an diesem Punkt eine Antwort haben wollen, dann müssen wir uns überlegen, sehe ich die Schöpfungsahnung als grundlegend von Gott gegeben? Oder bin ich bereit, an diesem Punkt Kompromisse zu machen? Und Nancy Percy beschreibt das in ihrem Buch vielfach. Sie sagt, genau das Wiederentdecken von dieser Schöpfungsahnung, von dieser Realität, hat bei homosexuell empfindenden Menschen zu einer Veränderung geführt. Wie sie gesagt haben, ich die nicht mehr prägt sind von dem, was ich denke und was ich fühle. Nicht das ist die Wahrheit, wo ich drauf stand, sondern meine gottgegebene Identität als Mann und Frau. Das ist der Boden, wo ich drauf stehe. Ich empfinde es zwar vielleicht anders, aber das ist die Wahrheit, die gilt und auf der stehe ich und das spreche ich immer wieder über mir aus. Meine von Gott gegebene Identität ist die als Mann oder als Frau. Und es gibt, oder sie hat Zeugnis von verschiedenen Christen, die sagen, durch das habe ich Veränderung erlebt. Durch das Aussprechen von dieser Wahrheit, die mein Denken und mein Fühlen immer mehr beeinflusst hat, bin ich rausgekommen aus dem. Es sind zum Teil Christen, ehemals homosexuell empfindende Christen, die heute sogar verheiratet sind und Kinder haben. Die aber sagen, das muss nicht unbedingt passieren. Kann aber, wenn wir uns auf den Boden von dieser Realität stellen. Und der Ed Shaw in seinem Buch, er sagt, ich habe das nicht erlebt. Ich habe das nicht erlebt, aber ich habe etwas herausgefunden. Will ich mich auf die Schöpfungsordnung berufen? Er hat gesagt, das Gegenteil von Homosexualität ist was? Was würdet ihr sagen? Was ist das Gegenteil von Homosexualität? Heterosexualität, genau. Heterosexualität. Das ist das Gegenteil. Der sagt, nein. Könnt ihr vergessen. Das Gegenteil ist Heiligkeit. Es geht nicht darum, meine Identität ist nicht mein sexuelles Empfinden. Meine Identität ist mein von Gott geschaffen sein. Als Kind von Gott, als sein Sohn, wollte ich meinem Vater gehorsam sein und seiner Schöpfungsordnung gemäss leben. Und dann heisst das zölibatär leben, weil ich will heilig leben. Heiligkeit ist das Gegenteil. Und in dem Sinne, das ist noch interessant, in dem Buch sagt er auch, eigentlich ist das ein Prinzip, das für jeden Bereich von unserem Leben gilt. Egal mit was für einem Thema du kämpfst in deinem Leben, egal wo du anstehst, wir können das Thema Single nehmen, jetzt zum Beispiel, oder? Ein Single steht eigentlich genau am gleichen Punkt. Wenn er auf seine Gefühle Rücksicht nimmt und sagt, ja, Gott hat mich vergessen, Gott meint es nicht gut mit dir, mit mir, wenn ich keine Partnerschaft habe und meine Sexualität nicht kann ausleben, auch die gleichgeschlechtlich, oder? Ja, wenn Gott doch ein Gott von der Liebe ist, dann missgönnt er mir doch die Liebe nicht, also nehme ich sie mir. Was hindert mich daran, mich irgendwo in eine sexuelle Beziehung einzubegeben und zu sagen, hauptsächlich, ich erlebe die Befriedigung von meinen Gefühlen. Seine Herausforderung ist, heilig zu leben. Wir können zum Beispiel von einer nicht idealen Ehesituation nehmen. Sind dort alle unsere Gefühle, oder ja, auch in einer guten Ehe, erlebt ihr immer, dass eure Gefühle total erfüllt sind? Dass immer alles so ist, wie ihr es euch vorstellt? Dass ihr glücklich seid, bis ins Letzte? In einer gut funktionierenden Ehe. Jetzt nehmen wir aber das Beispiel von einer nicht so gut funktionierenden Ehe. Das hat mit dem zu tun, dass ich von meinem Partner, von meinem irdischen Leben, von meinen Umständen die Erfüllung von meinen Gefühlen erwarte. Die Erfüllung von meinen Bedürfnissen und auf das ausgerichtet Leben. Und wenn es mir nicht gegeben ist, dann nehme ich es mir. Ich habe gestern im IDEA einen kurzen Abschnitt gelesen vom Josias Burgerherr, der ja auch in der Kishona arbeitet. Und er hat über seinen Hochzeitsvers geschrieben. Und er hat geschrieben, wir haben als Hochzeitsvers gewählt, Psalm 16,2, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein in dir. Und der hat schon gesagt, in einem von seinen Fehlannahmen, die Kirche sucht ihr Glück nicht mehr bei Gott. Die Erfüllung von unseren Bedürfnissen, von unserem Sein, suchen wir nicht mehr bei Gott. Wir sagen das zwar, du, Herr, bist mein Glück und ich finde es allein in dir, aber leben tun wir etwas anderes. Wir besorgen uns unser Glück an einem anderen Ort. Und darum, glaube ich, ist das ein Thema, das nicht nur die Jungen angeht, sondern uns alle. Leben wir als Kirche eine Gemeinschaft, die sagt, und der Herr wird uns versorgen. Er ist die Erfüllung in allem inne. Sind wir so miteinander unterwegs, dass wir einander versuchen, dort darauf hinzuweisen, dass man darf über seine Probleme reden und Hilfe erlebt. Es langt nämlich nicht, einfach zu sagen, du musst heilig sein und heilig leben. Da brauchen wir einander. Da brauchen wir eine Atmosphäre, wo man darf über solche Sachen reden, wo man darf Fragen stellen, wo man darf sagen, ich bin am Kämpfen. Der hat schon gesagt, meine Gemeinde ist wesentlich maßgeblich dafür, dass ich in meinem Amt sein kann und dass ich das zölibatäre Leben, das Leben ohne Ehe, ohne die Partnerschaft, die ich mir wünsche, dass ich das durchhalte. Weil ich ganz offen über das rede, weil ich mit Menschen unterwegs bin und weiss, ich habe eine offene Tür, ich erlebe nicht Verurteilung, sondern ich erlebe Unterstützung und Hilfe. Und ich will darum auch abschliessen mit einem Abschnitt aus seinem Buch. Ich habe noch die alte Version, da heisst es das Plausibilitätsproblem. Da sind wir wieder beim Anfang, ist mein Glaube noch plausibel? Haben wir noch Erklärung für das, was wir leben? Und ich glaube, das, was er da schreibt, das ist ganz wesentlich. Wir leben in miteinander verwobenen Netzwerken von begrenzten, beiläufigen Beziehungen. Er redet von der Kirche. Wir leben in der Illusion, wir würden einander kennen. Doch das ist eigentlich nicht der Fall. Wir nennen unsere lockeren, uns selbstbeschützenden und oft theologisch flachen Gespräche Gemeinschaft. Aber sie erreichen oft nicht einmal die Schwelle zur wahren Gemeinschaft. Wir kennen kalte, demografische Einzelheiten voneinander. Demografische Einzelheiten sind verheiratet oder Single, Beruf, Anzahl der Kinder, Wohnort. Aber wir wissen nur wenig über die Glaubenskämpfe, die täglich hinter sorgfältig aufrechterhaltenen Grenzen ausgefochten werden. In seelsorgerlichen Gesprächen schockiert mich sogar nach vielen Jahren immer noch, wie wenig ich über die Menschen weiß, die ich für echte Freunde gehalten habe. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich in Gesprächen mit Freunden, die mich um Rat baten, von Einzelheiten getroffen wurde, die weit über alles hinausgingen, was ich erwartet hätte. Privatismus wird nicht nur von einsamen Gläubigen, Ungläubigen praktiziert, er grassiert auch in der Kirche. Wenn wir alle stattdessen anfangen würden, in miteinander verwobenen Netzwerken von zunehmend intimen Beziehungen zu leben, würde das Leben von uns allen sehr viel besser aussehen. Und das geht uns alle an, jung und alt. Amen.